Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Birgit Becker am Mikrofon. Herzlich willkommen zu den wichtigsten Themen aus Politik und Zeitgeschehen an diesem 28. Mai. Dazu zählt, wie geht es dem Klimaschutz in Corona-Zeiten? Wird er verdrängt oder bekommt er neue Impulse? Beide Varianten sind denkbar. Das zeigt sich beim digital geführten Petersberger Klimadialog. Gleich mehr dazu. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es um die Frage, wie sich die AfD in der Corona-Krise verhält. Zu Beginn der Sendung aber der politische Corona-Tag. Die Infektionszahlen steigen. Zugleich nimmt die Debatte um Lockerung oder bestenfalls Normalisierung weiter Fahrt auf. Stefan Dethchen fasst zusammen.
Die Politik sucht nach Maßstäben ihres Handelns. Kurven der Epidemiologen wurden genannt, Wirtschaftsdaten, drohende Arbeitslosenzahlen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier schildert im ARD-Morgenmagazin die vielfältigen Interessen, die er und die Bundesregierung in Einklang bringen sollen.
Es gibt viele, die sagen, die Kinder müssen endlich wieder in die Schule und in die Kitas. Es gibt andere, die sagen, warum dürfen wir unsere Gotteshäuser nicht öffnen. Wiederum andere sagen, wir brauchen mehr Sportmöglichkeiten für den normalen Bürger, öffnet die Fitnesscenter. Und dann gibt es eben auch diejenigen, die dem Wirtschaftsminister besonders am Herz liegen. Das sind diejenigen, die geschäftlich tätig sind und um ihre Existenz fürchten.
Findet sich im Grundgesetz die Formel, mit der Bundesregierung und Ministerpräsidenten alle Interessenkonflikte lösen können? Wolfgang Schäuble hat mit einem knappen Hinweis auf die Verfassung eine anhaltende Diskussion darüber ausgelöst. Der Schutz des Lebens gelte nicht absolut, hatte Schäuble dem Tagesspiegel bereits am Sonntag gesagt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, FDP-Chef Lindner ebenso wie Alexander Gauland von der AfD sehen sich seitdem durch den Bundestagspräsidenten bestärkt. Der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter Borjans und die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisieren die Äußerung dagegen. Den einen wie den anderen geht es um Abwägungen. Auch das Grundgesetz lässt Eingriffe in das Lebensrecht ausdrücklich zu, dass irgendjemand Leben, Wirtschaft oder Freiheit absolut setzt, ist nicht überliefert. So blickt auch Peter Altmaier dann wieder auf die Zahlen der Epidemiologen.
Ich bitte auch um Verständnis, dass wir gerade jetzt, wo die Ansteckungskennziffer wieder gestiegen ist nach dem Robert-Koch-Institut, dass wir sehr, sehr vorsichtig vorgehen, damit wir am Ende nicht alle Öffnungen wieder zurücknehmen.
Der Bundeswirtschaftsminister spielt damit auf die jüngsten Daten des Robert-Koch-Instituts an. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter weiter ansteckt, ist danach in den letzten Tagen geringfügig angestiegen, von 0,7 auf 1, genauer 0,96. Angela Merkel hatte den R-Wert zunächst als entscheidende Größe für die Beurteilung des Infektionsgeschehens genannt und gewarnt, dass schon bei einem leichten Anstieg über 1 eine Überforderung von Krankenhäusern drohe. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, weist indes am Vormittag auch darauf hin.
R ist eben ein Faktor. Dieser eine Faktor sagt etwas über die Dynamik aus. Es ist ein wichtiger Faktor.
Aber es gäbe eben auch weitere Kennziffern. Wichtig sei auch, auf welcher Zahl von tatsächlich Infizierten der R-Wert beruhe, erklärt Wieler.
R kann ja zum Beispiel 1 sein, wenn wir 50.000 Fälle am Tag hätten und jeden Tag wieder 50.000, dann hätten wir über die Zeit auch einen R von 1. Das heißt also, R kann nur gemeinsam mit anderen Zahlen betrachtet werden. Und die Zahl der Fälle pro Tag ist genau eine solche Größe.
Diese Zahl der täglich neu Infizierten wiederum ist in den letzten Tagen gesunken, zuletzt auf etwa 1.000. Vor diesem Hintergrund sei das Gesundheitswesen nach wie vor in der Lage, die Anforderungen zu erfüllen, Ketten von Infizierten nachzuverfolgen, Patienten zu versorgen. Zugleich mahnt Wieler, dass nach wie vor Distanz- und Hygieneregeln eingehalten werden müssten, wenn der erreichte Erfolg nicht verspielt werden solle.
Wir wollen diesen Erfolg verteidigen und das schaffen wir auch, wenn wir uns weiterhin disziplinieren und an einige Regeln halten.
Die Erwartung, dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten bei ihrem Gespräch am Donnerstag weitreichende Lockerungen beschließen könnten, wird in der Politik unterdessen gedämpft. Als wahrscheinlich gilt allein, dass es Öffnungen für Kirchen, Moscheen und Synagogen geben könnte. Thema bei der Videokonferenz dürften auch längerfristige Perspektiven für Großveranstaltungen und die Bundesliga werden. Wesentliche Entscheidungen sollen frühestens beim übernächsten Gespräch am 6. Mai fallen.
Stefan Dethchen war das. Ein ganz wesentlicher Teil des Umgangs mit der Pandemie entfällt auf die Frage, wie geht es mit den Schülerinnen und Schülern weiter? Die Kultusminister wollen erreichen, dass sie alle vor den Sommerferien wieder in der Schule auftauchen, zumindest kurz mal. Christiane Habermals, wie soll das genau aussehen?
Also es gibt zwei zentrale Aussagen, die Kultusminister heute getroffen haben. Die eine ist die, dass es bis zu den Sommerferien mit Sicherheit keinen regulären Schulunterricht mehr geben wird, dass uns also der Fernunterricht auch noch bis ins nächste Schuljahr hinein erhalten bleiben wird und gleichzeitig die Absichtserklärung, dass auch die Schüler, die jetzt nicht zu den Abschlussklassen gehören, die ab dem 4. Mai wieder in die Schule zurückkehren können, für die gibt es ja schon einen Fahrplan, also dass auch die anderen Jahrgänge eine Perspektive erhalten und bis zu den Sommerferien wieder in die Schulen zurückkehren sollen. Und sei es nur an einzelnen Tagen in der Woche oder auch wochenweise im Wechsel, das wird am Ende jedes Land für sich entscheiden, auch wann genau das erfolgen soll. Also Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo hat schon angekündigt, dass er das zumindest für sein Land bis Pfingsten erreichen will.
Ein weiteres Nebeneinander von Homeschooling und normalem Unterricht, von Präsenzunterricht wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Wie realistisch ist das denn angesichts von Lehrermangel und von Corona-bedingten Ausfällen auch beim Lehrpersonal? Sagten die Kultusminister dazu etwas?
Ja, das wird in jedem Fall die große Herausforderung für die Schulen werden, zumal auch klar ist, Unterricht wird weiter in geteilten Kursen und Klassen stattfinden von maximal 15 Schülern, räumlich getrennt und zeitversetzt. Und die Kultusminister haben auch beschlossen, was eigentlich sehr wichtig ist, dass es für Schüler mit Förderbedarf, sei es weil ihre Muttersprache nicht Deutsch ist oder weil sie zu Hause keine Hilfe bekommen können, dass es für diese Schüler in den Schulen besondere Angebote als Präsenzunterricht geben soll. Das heißt, für all diese Fälle werden Lehrer und Räume gebraucht. Und wir wissen, in manchen Schulen fallen mehr als die Hälfte der Lehrer aus, weil sie zu einer Risikogruppe gehören. Die Kultusminister sagen, es wird keine Präsenzpflicht für Lehrer geben, natürlich mit Vorerkrankungen, aber die können ja von zu Hause aus dann den Fernunterricht fortführen. Da kann es also eine Form von Arbeitsteilung geben.
Mahnendes Beispiel dafür, dass man doch zu schnell sein kann oder dass sich Covid-19 der Planung einfach entzieht, ist ja dieses Gymnasium im nordrhein-westfälischen Dormagen, das nach wenigen Schultagen wieder schließen musste. Spielt das eine Rolle bei den Beratungen?
Ja, nicht direkt, aber das ist natürlich ein Szenario, das zeigt, wie anfällig das ganze System noch ist und auch ja, wie schwierig die Gratwanderung ist zwischen einerseits dem Recht auf Bildung und auch Chancengleichheit und auf der anderen Seite der Gesundheitsschutz für Schüler und auch für Lehrkräfte. Also es ist auf jeden Fall falsch, zeigt dieses Beispiel, auf eine schnelle Rückkehr zum Schulalltag zu setzen. Digitales Lernen wird weiter stattfinden. Das haben die Kultusminister heute ganz klar betont. Es muss verbessert und weiter ausgebaut werden. Und Schule kann natürlich nur stattfinden, auch unter Einhaltung der Hygieneschutzregeln. Da wurde jetzt ein bundesweiter Standard festgeschrieben. Also jede Schule muss einen Hygieneplan haben, Abstandsregeln, regelmäßiges Händewaschen und so weiter. Das kennen wir alle schon. Hygieneregeln sollen im Unterricht geübt werden. Ob es was nützt, man wird es sehen. Eine bundesweite Maskenpflicht an Schulen gibt es jedenfalls nicht. Das können dann die Länder jedes für sich entscheiden.
Christiane Habermals war das. Vielen Dank, die Kultusminister, mit ihren Plänen für die Rückkehr in die Schulen. Nicht anders als viele Schulkinder machen auch die Klimapolitiker und Klimawissenschaftler jetzt Erfahrungen mit dem virtuellen Austausch. Der Petersberger Klimadialog findet digital statt, aus Gründen des Infektionsschutzes. Und überhaupt ist die Pandemie auch thematisch eine entscheidende Größe, denn es ist längst nicht zu sehen, ob das Corona-Thema den Klimawandel in den Hintergrund drängt oder, wie es einige Klimawissenschaftler erhoffen, ob es im Zeichen der Pandemiebekämpfung auch zu einer grundlegenden ökonomischen Neuorientierung kommt. Barbara Schmidt-Mattern berichtet.
Es hakt gewaltig bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und so hatte die internationale Klimadiplomatie dem Jahresende regelrecht entgegengefiebert. Doch wegen Covid-19 ist die UN-Klimakonferenz in Glasgow erst einmal abgesagt. Umso mehr richtete sich nun alle Aufmerksamkeit auf Berlin. Das Virus dominiere zwar alles, sagt die Bundesumweltministerin.
Unterdessen bleibt aber eine andere globale Herausforderung einfach bestehen, nämlich die Erderhitzung, die Zerstörung der Natur.
Um die aufzuhalten, wirbt Svenja Schulze eindringlich für mehr internationales Engagement gegen die Klimakrise. Wir müssen widerstandsfähiger werden, sagt die Sozialdemokratin.
Das Pariser Klimaabkommen und die globale Nachhaltigkeitsagenda 2030 können uns dabei als Bauanleitung dienen, an der wir unsere Investitionen, Reformprogramme, unsere Infrastruktur ausrichten und in der Europäischen Union bietet der European Green Deal dafür eine Blaupause.
Damit leitet Schulze über zum Auftritt der Kanzlerin. Wieder streikt die Technik, als Angela Merkel am Nachmittag zu ihrer Videobotschaft ansetzt. Es dauert minutenlang, bis die Vertreterinnen der 30 Teilnehmerstaaten die deutsche Regierungschefin hören können.
Wie alle Ziele der Agenda 2030, so können wir auch die Herausforderung des Klimaschutzes letztlich nur dann erfolgreich bewältigen, wenn wir sowohl national konsequent handeln, als auch international gemeinsam handeln.
Appelliert Merkel. Die Europäische Union mit ihrem Klimaschutzziel, dem Green Deal, zeige den Weg auf, meint die Kanzlerin. Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden.
Wir wissen, dass das ein langer Weg ist. Und deshalb begrüße ich den Vorschlag des Zwischenziels für die Europäische Union bis 2030, die Emissionen auf 50-55% gegenüber 1990 zu reduzieren.
Dieses klare Bekenntnis ist nicht nur Rückendeckung für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sondern Merkel sendet hier auch eine innenpolitische Botschaft. Seit Tagen diskutieren Wirtschaft, Bundesregierung, Umweltverbände und Wissenschaftler über Klimaschutzauflagen für künftige Konjunkturprogramme nach der Corona-Pandemie. Die Kanzlerin macht sich keine Illusionen.
Es wird jetzt eine schwierige Verteilungsdiskussion geben. Umso wichtiger wird es sein, wenn wir Konjunkturprogramme auflegen, immer den Klimaschutz ganz fest im Blick zu haben und deutlich zu machen, dass wir nicht etwa am Klimaschutz sparen, sondern dass wir in zukunftsfähige Technologien investieren.
Doch der wichtigste deutsche Wirtschaftsverband BDI warnt vor einem allzu grünen Wiederaufbau. Und auch Georg Nüßlein, Unionsfraktionsvize im Bundestag, sieht einen Gegensatz zwischen Innovation und Klimaschutz. Nüßlein im Deutschlandfunk.
Wir müssen im Klimaschutz unter der neuen Situation noch stärker auf das Thema Innovation und Anreize setzen. Das ist das Entscheidende, nicht das, was die andere Seite will, die sagt, wir haben genügend Geld, wir können das alles irgendwie machen.
Das war der Beitrag von Barbara Schmidt-Matern über den digitalen Petersberger Klimadialog. Die Corona-Pandemie hat der Freizügigkeit in Europa so etwas wie eine Auszeit verordnet. Im Schengen-Raum herrschen Grenzkontrollen. Es gibt weitreichende Reisebeschränkungen über Ländergrenzen hinweg. Europas Innenminister berieten aber am Nachmittag darüber, wie es weitergehen soll mit der suspendierten Freizügigkeit. Paul Vorreiter berichtet.
Die schrittweise Öffnung der fast dichten EU-Grenzen soll koordiniert passieren. Ein Durcheinander an Maßnahmen wie zu Beginn der Corona-Pandemie wollen die EU-Innenminister verhindern. Wer allerdings auf einen Termin gewartet hat, wann es damit losgehen soll, der wird nach der Videokonferenz weiterhin im Unklaren gelassen. Vielmehr besprachen die Minister den sogenannten Exit-Fahrplan der EU-Kommission, der ein schrittweises Öffnen der Grenzen vorsieht, falls die Bedingungen dazu gegeben sind. Das heißt, in den jeweiligen Grenzregionen auf beiden Seiten müsste dann das Virus ähnlich gut unter Kontrolle sein. Die Minister folgen dieser Empfehlung, sprachen sich dafür aus, diejenigen Grenzgebiete schrittweise zu öffnen, in denen ein Rückgang der Covid-19-Fälle nachweisbar ist. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt noch Zukunftsmusik. Erstmal wollen die Innenminister weiter dafür sorgen, dass der Warenverkehr innerhalb der EU funktioniert, vor allem was den Austausch von Lebens- und Arzneimitteln und medizinischer Schutzausrüstung angeht. Und sie bereiten sich auf den Fall vor, dass Covid-19 in einer zweiten Welle zurückschlägt.
We have agreed that close cooperation between member states and coordination at the EU level remains essential if we want to avoid a second peak of the pandemics in Europe.
Enge Zusammenarbeit bleibe ganz einfach unverzichtbar, wenn wir eine zweite Welle der Pandemie in Europa verhindern wollen, sagte der kroatische Innenminister Davor Božinović, der die Videokonferenz geleitet hatte. Ebenso zur Sprache gekommen sind die sogenannten Tracing-Apps, Apps, mit denen Infektionsketten offengelegt werden sollen. Eine gute Sache, befanden die Innenminister. Einige von ihnen schlugen auch eine App für alle Mitgliedstaaten vor. Auf europäischer Ebene hatten sich die Mitgliedstaaten bislang nur auf gemeinsame Standards zu den Apps geeinigt. Die sollen unter anderem den EU-Datenschutzstandards entsprechen und auf freiwilliger Basis zum Einsatz kommen. Bewegung deutete die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bei einem weiteren Thema an.
Portugal will soon take another be the next one and we have now 10 member states.
Portugal werde bald das nächste Land in der Reihe sein und damit sind es 10 Mitgliedstaaten, die mitmachen und helfen wollen, 1600 unbegleitete Kinder und Jugendliche bei sich aufzunehmen. Das sei ein sehr gutes und starkes Zeichen für europäische Solidarität in der Praxis. Zuvor hatten Deutschland und Luxemburg bereits einige Dutzend Migranten von den überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln aufgenommen. Mehrere Wochen alt ist das Versprechen einiger Länder zur Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Migranten. Bereit erklärt haben sich unter anderem Finnland, Litauen und auch Frankreich. Paris hatte allerdings immer erklärt, dass es zurzeit andere Sorgen hätte. Und so kommt die Frage nach der Verteilung von Flüchtlingen in Brüssel seit Jahren immer wieder auf den Tisch und bleibt langfristig ungelöst. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte nun erneut angekündigt, bald ihren neuen Asyl- und Migrationspakt vorzustellen. Er soll der Hängepartie bei dem Thema ein Ende setzen.
Paul Vorreiter über die Beratungen der EU-Innenminister. In Italien hat die Zahl der Corona-Infizierten die Schwelle von 200.000 Menschen überschritten. Mehr als 27.000 Todesfälle gibt es in dem Land. In Europa ist Italien damit das Land mit den meisten Corona-Toten. In anderen Ländern Europas normalisiert sich das Leben allmählich wieder. Beispiel Österreich, Clemens Fehrenkotte über den Weg zur Normalisierung dort.
Nach heutigem Stand können wir die Ausgangsbeschränkungen auslaufen lassen, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Morgen auf einer gemeinsamen Regierungspressekonferenz an. Versammlungen von bis zu 10 Menschen seien wieder möglich, an Begräbnissen dürften 30 Personen teilnehmen. Insgesamt gelte aber weiterhin, zu Menschen, die nicht im eigenen Haushalt lebten, den Mindestabstand von 1 Meter einzuhalten. Anschober begründete die Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen mit dem sogenannten Reproduktionsfaktor, der in Österreich derzeit auf 0,59 gesunken sei. Das heißt, dass eine infizierte Person derzeit 0,59 Personen ansteckt. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger erklärte, dass die Gastronomie wieder am 15. Mai öffnen könne, von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr. An den Tischen dürften maximal 4 Gäste sitzen plus Kinder. Zwischen den Gästegruppen müsse mindestens ein Abstand von 1 Meter eingehalten werden. Mitarbeiter im Servicebereich müssten Mund-Nasen-Schutz tragen, Personal in der Küche und im Lager nicht. Hotels könnten ab dem 29. Mai wieder aufschließen.
Clemens Fehrenkotte war das. Und nach Frankreich, vor allem im Elsass, hatte die Pandemie für bestürzende Zustände gesorgt, aber auch dort entspannt sich die Lage. Wie es nach dem Willen der Regierung in Paris weitergehen soll, Marcel Wagner dazu.
Sämtliche Geschäfte bis auf übergroße Einkaufszentren sollen wieder geöffnet werden. Kindergärten, Grundschulen und sogar Kitas sollen ebenfalls ab dem 11. Mai wieder öffnen, wenn auch in kleineren Klassen und Gruppen, sagte Philippe heute vor den Abgeordneten der französischen Nationalversammlung. Außerdem sollen Französinnen und Franzosen sich wieder frei und ohne Passierscheine bewegen können. Fahrten über 100 Kilometer sollen aber nur mit wichtiger Begründung möglich sein. In öffentlichen Transportmitteln gilt ab dem 11. Mai in Frankreich eine Maskenpflicht. Beim Einkaufen sollen Masken dagegen nur empfohlen werden. Premier Philippe appellierte eindrücklich an die Bürger, Abstands- und Hygienemaßnahmen auch weiterhin einzuhalten. Sollten die Neuinfektionen nicht auf unter 3.000 Fälle pro Tag sinken, könnten die Lockerungen nicht in Kraft treten. Die Testkapazitäten sollen dafür deutlich ausgebaut werden. Infizierte strikt isoliert werden, kündigte Philippe an. Sollten die Infektionszahlen stabil und niedrig bleiben, könnten ab dem 2. Juni weitere Lockerungen folgen. Auch Bars und Restaurants dürften dann gegebenenfalls wieder öffnen, möglicherweise aber auch nur in schwach vom Virus betroffenen Regionen. Sportliche Großereignisse schloss Frankreichs Premier weiter bis zum Sommer aus. Die französische Fußballliga werde daher den Spielbetrieb für die laufende Saison nicht mehr wieder aufnehmen, so Philippe.
Marcel Wagner war das über die Corona-Lage in Frankreich. Die USA, die weltweit die höchste Zahl an Infizierten haben, nähern sich unterdessen einer traurigen Rekordmarke. Thorsten Ostermann zur Corona-Statistik dort.
In großen roten Zahlen werden die bestätigten Covid-19-Fälle auf der Website der Johns Hopkins Universität aufgelistet. In den nächsten Stunden werden es in den USA 1 Million sein, die mit Abstand meisten weltweit. Mehr als 55.000 US-Bürger sind bisher an den Folgen der Ansteckung gestorben. Die US-Regierung hatte die Prognose für die Zahl der Todesopfer zuletzt auf bis zu 70.000 nach oben korrigiert. Unterdessen hat die Bundessteuerbehörde IRS als erste staatliche Einrichtung ihren 10.000 Mitarbeitern mitgeteilt, dass sie am Montag wieder im Büro benötigt werden. Die Behörde mit Sitz in Washington D.C. hat den Angestellten mitgeteilt, dass sie ihre eigenen Masken mitbringen sollen, um sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Die Washingtoner Stadtverwaltung erwartet den Höhepunkt der Pandemie erst für die kommenden Wochen. Bis Mitte Mai sind die Bewohner der US-Hauptstadt angewiesen, ihr Zuhause nur im Notfall zu verlassen. Ab Montag soll zudem der Parlamentsbetrieb wieder aufgenommen werden. Die Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses wollen am 4. Mai nach einer mehrwöchigen Pause wieder zusammenkommen. Kritiker bezeichnen die Entscheidung der IRS als besorgniserregend. Vor allem staatliche Einrichtungen sollten in der Lage sein, ihre Mitarbeiter zu schützen, mahnen sie. Zahlreiche Vertreter der US-Demokraten halten die Rückkehr der Abgeordneten nach Washington für verfrüht.
Torben Ostermann war das. Die Corona-Krise bringt es mit sich, dass manche der prekären Schauplätze der Welt in ihrem Schlagschatten zu verschwinden drohen. So geschieht es im Moment in Libyen. Der libysche General Haftar hatte am späten gestrigen Abend das 2015 von den Vereinten Nationen vermittelte Abkommen für hinfällig erklärt. Die Bundesregierung nannte die Entwicklung besorgniserregend, Björn Blaschke berichtet.
Chaos. Das ist das, was in Libyen seit dem Sturz von Diktator Muammar Gaddafi 2011 herrscht. Unter anderem mit hunderten Milizen, zwei Parlamenten und zwei Regierungen. Dieses Chaos sollte das Abkommen ordnen, das vor 5 Jahren im marokkanischen Schirat unter Vermittlung der Vereinten Nationen geschlossen wurde. Der Vertrag sieht eine Regierung der nationalen Einheit sowie einen Präsidialrat für eine Übergangszeit von 2 Jahren bis zu Parlamentswahlen vor. Zum Chef der Regierung der nationalen Einheit mit Sitz in der Hauptstadt Tripolis wurde der Mann ernannt, der heute noch das Amt bekleidet, Faisal Sarraj. Unter dem Jubel seiner Anhänger kündigte der libysche General und Milizenführer Khalifa Haftar dieses Abkommen nun auf. Die Ende 2015 vermittelte Vereinbarung über eine Machtverteilung habe das Land zerstört, erklärte Haftar am Abend in einer Fernsehansprache. Seine Milizen, die er die libysche Armee nennt, übernehmen jetzt die Macht. Wir drücken unseren Stolz darauf aus, dass wir unser Generalkommando mit dieser historischen Mission beauftragt haben und stolz auf das Ende der politischen Vereinbarung, die jetzt der Vergangenheit angehört, erfolgt auf Grundlage der Entscheidung des libyschen Volkes, bei dem die Macht liegt. Khalifa Haftar war von Anfang an Gegner des Abkommens und vor allem ein Gegner von Regierungschef Sarraj in Tripolis. Vor einem Jahr befahl Haftar seinen Milizen, die libysche Hauptstadt zu stürmen. Eine internationale Libyen-Konferenz im vergangenen Januar in Berlin konnte das Blutvergießen nicht beenden. Dass Haftar jetzt das vor 5 Jahren geschlossene Abkommen aufkündigte, wirkt seltsam. Denn seine Offensive war bislang erfolglos. Die Milizen, die auf Seiten der anerkannten Regierung kämpfen, machen Gebietsgewinne, indem sie Haftar und seine Verbündeten zurückdrängen.
Björn Blaschke war das. Russland gehörte zu den Staaten, in denen die Corona-Pandemie erst vergleichsweise spät in Erscheinung trat. Hinzu kam dann noch eine Staatsführung, die sich zunächst auch eher für den Kurs der Bagatellisierung entschied. Aber einen Monat Zwangspause hat die Wirtschaft in Russland nun hinter sich. Wie geht's weiter? Am Nachmittag hat sich Russlands Präsident Putin zur Corona-Situation geäußert. Wie sah er die Lage? Die Frage geht an den Moskau-Korrespondenten Tilko Gries.
Wladimir Putin sieht die Lage weiterhin als sehr, sehr schwierig in seinem Land an. Er hat die arbeitsfreie Zeit, die seit Ende März schon gilt in Russland, für die allermeisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlängert. Bis zum 11. Mai. Das wird viele freuen, zumal in Russland 2 Feiertage in diese Zeit fallen. Der 1. Mai, wie wir ihn auch kennen, und der 9. Mai, der Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg, jedenfalls im europäischen Teil dieses Krieges. Das alles soll arbeitsfrei bleiben. Allerdings werden die Unternehmen verpflichtet, Löhne und Gehälter weiterzuzahlen, wie auch in den vergangenen Wochen schon. Gute Nachrichten also für Arbeitnehmer, schlechte für Arbeitgeber, denn sie wissen ja nicht, wie sie diese Dinge, diese Gehälter zahlen sollen. Sie können ja auch ihren Geschäften nicht nachgehen. Ansonsten bleibt Wladimir Putin bei seiner Strategie, die Krise und die Bewältigung der Krise zu föderalisieren. Die Gouverneure bleiben zuständig und sie bleiben verantwortlich, was insofern bemerkenswert ist, als in den vergangenen 20 Jahren die Kompetenzen und auch die finanziellen Ressourcen dieser Region und der Gouverneure sukzessive beschnitten worden waren.
Welche Rolle spielt denn Präsident Putin bei der Krisenbewältigung?
Er spielt aus meiner Sicht eine widersprüchliche Rolle. Ganz gut abzulesen an der Rede von heute. Er ordnet Dinge an, er ordnet Maßnahmen an, die den allermeisten im Land ohnehin schon klar sind. Denn es war klar, dass die Maßnahmen, die jetzt Ende April zunächst einmal ausliefen, wohl verlängert werden müssen. Insofern hat er nicht sehr viel Unüberraschendes heute verkündet. Und er ist in seiner Rhetorik darüber hinaus auch widersprüchlich, wenn er wörtlich sagt, die schwierigste Etappe Etappe liege noch vor uns bei der Bewältigung dieser Corona-Krise. Aber gleichzeitig oder im nächsten Satz buchstäblich stellt er Lockerungen für den Zeitraum ab Mitte Mai in Aussicht. Wie verhält sich das zueinander? Welchen Kurs wird das Land nehmen? Was kommt denn dann in den nächsten Wochen und Monaten? Dazu schweigt er sich aus. Ebenso bleibt er unkonkret bei konkreten Hilfen und Unterstützungen für kleinere und mittlere Unternehmer. Es gibt viele, viele Berichte, die mich auch erreichen, über viele Unternehmer, die wirklich buchstäblich ohne Hilfe des Staates dastehen und vor dem Ruin stehen.
Wie kommt denn überhaupt das Gesundheitssystem in Russland mit der Krise klar?
Es kommt bisher recht gut wohl klar, jedenfalls da, wo man genau hinschauen kann. Und jetzt, das ist das Interessante, man kann vielleicht in die großen Städte halbwegs gut schauen, Moskau ganz insbesondere, aber wie sieht es in den Regionen aus? Da sind die Informationen sehr, sehr widersprüchlich. Wir Journalisten wissen nicht, wie viele Betten gibt es tatsächlich, wie gut ist die Personalausstattung. Uns erreichen aber Fotos von Krankenwagen, die in Schlangen stehen vor Krankenhäusern, weil ihre Kranken nicht abgenommen werden zum Beispiel. Wir wissen von Kranken, die an anderen Krankheiten erkrankt sind, Krebskranke zum Beispiel, die nicht behandelt werden können. Und wir wissen auch von Ärzten und Medizinern, die sich in sozialen Netzwerken melden und beklagen, dass sie überhaupt keine Schutzkleidung hätten und auch die Zusatzgehälter, die der Präsident schon einmal versprochen hat, gar nicht bekommen haben und wohl auch nicht bekommen werden.
Aber auf solche Punkte ging Präsident Putin in seiner Rede heute nicht ein, oder?
Nein, da blieb er außerordentlich unkonkret nach meiner Einschätzung. All diese sehr brennenden Fragen, ganz konkreten Fragen, die hat er eben gar nicht angesprochen.
Tilko Gries war das. Vielen Dank über die Corona-Lage in Russland und zurück ins Inland. Vorwürfe wegen Mobbings und wegen Vertuschung von Ermittlungen, die im Rockermilieu stattfanden, machten seit einiger Zeit Schlagzeilen in Schleswig-Holstein und brachten den Innenminister des Landes in Bedrängnis. Offiziell ist der Zusammenhang nicht bestätigt, aber in jedem Fall muss Ministerpräsident Daniel Günther sich für das Innenressort seines Landes nun eine neue Besetzung suchen. Landeskorrespondent Johannes Kulms berichtet.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther erklärt, weshalb er dem Rücktrittsangebot seines Innenministers Hans-Joachim Grote ausdrücklich entsprochen habe.
Die Zusammenarbeit in einer Regierung basiert auf Vertrauen und Offenheit. Erkenntnisse aus einem laufenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kiel gegen einen Polizeibeamten schließen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Innenminister aus.
Um welches Ermittlungsverfahren und welche beteiligten Personen es genau geht, diese Fragen beantwortete der CDU-Politiker nicht in seinem Pressestatement, bei dem Nachfragen nicht zugelassen waren. Das Ermittlungsverfahren richte sich aber nicht gegen den Innenminister. Offenkundig gibt es bei dem Rücktritt jedoch Bezüge zur sogenannten Rocker-Affäre. Sie ist seit etwas mehr als einem Jahr Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Kieler Landtag. Im Zentrum stehen dabei Mobbing- und Vertuschungsvorwürfe bei der schleswig-holsteinischen Polizei nach Ermittlungen im Rockermilieu. Schleswig-Holsteins zurückgetretener Innenminister Grote ließ am Nachmittag eine Erklärung über die Pressestelle seines Hauses verschicken. Darin erwähnt der CDU-Politiker einen Briefwechsel zwischen ihm und einem Journalisten, der Ministerpräsident Günther übermittelt worden sei. Hintergrund dieser Weitergabe sei das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gegen einen Beamten der Landespolizei, so Grote. Um einen möglichen politischen Schaden abzuwenden und nicht zuletzt nach einem gesundheitlichen Rückschlag vor längerer Zeit, von dem er sich nicht vollständig habe erholen können, habe er dem Ministerpräsidenten seinen Rücktritt angeboten, schrieb Grote. Nachfolgerin im Amt soll Sabine Sütterlin-Waag werden. Die CDU-Politikerin war bisher Justizministerin im Kabinett der Kieler Jamaika-Koalition.
Johannes Kulms war das. Die Eröffnung des Hauptstadtflughafens, nein, nicht, was Sie vielleicht jetzt denken, nein, wird nicht verschoben. Die Eröffnung rückt ein großes Stück näher. Die zuständige Baubehörde gab nun grünes Licht für das Hauptterminal. Claudia van Laak dazu.
Bereits in der letzten Woche hatte der TÜV die letzte erforderliche Bescheinigung ausgestellt. Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup hatte sich schon lange zuversichtlich gezeigt, diesmal den Zeitplan einhalten zu können. Er sagte, die Eröffnung des BER Ende Oktober könne in diesen Zeiten ein Signal dafür werden, dass es in der Hauptstadtregion wieder aufwärts gehe und die Wirtschaft wieder auf die Füße komme. Als nächstes wird die Flughafengesellschaft mit den Ablauftests beginnen. Dafür sind auch größere Übungen mit Komparsen geplant. Parallel werden die letzten Baumängel beseitigt. Probleme gab es bis zuletzt mit überbelegten Kabelschächten. Der Hauptstadtflughafen BER sollte bereits 2011 an den Start gehen. Die Eröffnung wurde 6-mal verschoben. Die Kosten haben sich in dieser Zeit mehr als verdreifacht. Zu der schlechten wirtschaftlichen Lage der Flughafengesellschaft aufgrund der immens gestiegenen Baukosten kommen jetzt zusätzlich die Umsatzeinbrüche durch die Corona-Krise.
Claudia van Laak war das am Mikrofon. Bis hierhin verabschiedet sich Birgit Becker. Einen schönen Abend.